gefragt zu antworten. Gott hat in der Vergangenheit in vielfältigster Weise geredet. Und Menschen haben gehört oder auch nicht, geantwortet oder auch nicht. Sie waren diesem Reden Gottes ausgesetzt und wussten etwas damit anzufangen oder auch nicht. Gott hat Menschen angesprochen. Menschen sind immer schon angesprochene Leute. Und das bedeutet für uns heute, wenn Gott so einer ist, der Menschen anspricht und wenn zum Menschen dazugehört, dass er einer ist, der von Gott angesprochen wird, dann sind wir gefragt, eine Antwort zu geben. Manche werden hier sitzen und werden sich sagen, also ich habe Gott noch nicht gehört, nicht wirklich. Und eine E-Mail habe ich auch noch nicht gekriegt und auf meinem Handy ist keine SMS angekommen. Aber ich bin überzeugt, dass sehr viele Fragen nach dem Mehr im Leben, sehr viele, die sich sagen, das kann doch nicht alles sein, es muss doch noch ein Mehr geben, dass diese Frage so oft ein Ausdruck davon ist, dass wir spüren, wir sind angesprochen. Wir sind gefragt, einem zu antworten, der so ultimativ mit uns redet. Ich bin überzeugt, dass viele suchen nach irgendetwas, das Menschen heute treibt und auf die Piste schickt, alles Mögliche auszuprobieren, dass vieles von dieser Suche ausgelöst ist durch ein Reden Gottes. C.S. Lewis, einer der großen christlichen Denker im letzten Jahrhundert, ist es schon gewesen, also im 20. Jahrhundert, der hat von einer geheimen Signatur Gottes gesprochen, die jeder Mensch mitbekommt. Und irgendwann stolpern wir über eine ganz heimliche Signatur in unserem Leben, wo wir denken, komisch, das kommt nicht von mir. Was ist das denn jetzt? Und es ist ein Reden Gottes. Und es fragt nach unserer Antwort. Wir suchen etwas und eigentlich nehmen wir wahr, dass Gott uns anspricht. Augustinus hat gesagt, unser Herz ist unruhig, bis es ruhig wird, Herr, in dir. Unser Herz ist unruhig. Habe ich gerade ruhig gesagt? Unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir, oh Gott. Gott redet. Und ich finde, das ist eine fantastische Nachricht. Sie ist deshalb so fantastisch, weil das bedeutet, es gibt einen Gott und dieser Gott hat sich nicht einmal darum gekümmert, dass eine einigermaßen funktionierende Welt entsteht und hat sich dann in Urlaub verabschiedet, sondern es gibt einen Gott, der ein Interesse an Menschen hat und deshalb mit ihnen redet. Ich rede ja mit Menschen nicht, weil ich nun nicht anders kann, als ständig vor mich hinzubrabbeln, sondern ich rede mit Menschen in der Regel, weil ich eine Antwort möchte, weil ich eine Beziehung zu diesen Menschen haben möchte. Und so ist es mit Gott. Er redet mit Menschen nicht, weil er nun einfach zu viele Wörter hatte und die müssen einfach irgendwann mal raus, sondern Gott redet, weil er eine Antwort möchte, weil er interessiert ist an dir und an mir. Gott redet. Jetzt ist natürlich die Frage, wie redet Gott? Wie redet Gott? Der Hebräerbrief beginnt mit diesem Satz, Gott hat in vielfältigster Weise geredet, vielfach und vielfältig in der Vergangenheit durch die Propheten. Du kannst es jetzt beamen, dass es alle mitlesen können. Genau. Ich bin mir mal durchgegangen und habe mir einfach angeschaut, wie hat Gott denn rein technisch mit diesen Propheten geredet? Da hören wir von einem Josef, der hat geträumt und hat gemerkt, die Träume, die er träumt, sind nicht das Chaos seines Alltags gewesen, sondern sind Botschaften von Gott gewesen, die bedeutsam waren. Da gibt es einen Daniel, der berühmt geworden ist für seine Visionen, die er hatte. Also Bilder, die er sah und von denen er gemerkt hat, also das sind nicht Bilder, die jetzt irgendwie auf Drogen gekommen sind, sondern es sind Bilder, die eine Bedeutung haben und die wichtig sind für ihn und weit über ihn hinaus. Da ist ein Jeremia, der Stimmen gehört hat, und auch bei ihm sind diese Stimmen nicht geboren aus dem Wahnsinn, sondern geboren aus Gott. Eine Stimme, die ihm gesagt hat, was er weitergeben sollte. Und Jeremia ist einer, der diese Stimmen so beglückend erlebt hat und so einzigartig, dass er sich lustig gemacht hat über alle anderen Götter. Und von ihm stammt dieser Satz, dass die anderen Götter wie Vogelscheuchen im Gurkenfeld stehen, die den Mund nicht aufkriegen. Aber sein Gott ist ein Gott, der redet. Sacharja ist einer, dessen Visionen in der Bibel aufgezeichnet sind und der einen Engel an die Seite gestellt bekommen hat, um zu hören, was das bedeuten soll. Und Bileam, ein Prophet, ein ganz besonderer Prophet im ersten Buch Mose, der wollte Gottes Stimme nicht hören, so lange, bis seine Eselin ihm gesagt hat, was Gott ihm zu sagen hatte. Da gab es ein Tier, das ihm zu ihm geredet hat. Und es gibt zwei, Josia und Nehemia, die auch zu den Propheten gezählt werden können, die die Buchrollen des Gesetzes, das heißt die ersten fünf Bücher der Bibel, genommen haben und als Wort Gottes verstanden haben. Eine Vielfalt von Reden Gottes. So vielfältig, dass man es kaum fassen kann. Und ich habe nicht mal angefangen, darüber zu reden, wie unterschiedliche Inhalte, wie unterschiedliche Bilder immer wieder das Gleiche gesagt haben, dass Gott Kontakt haben will zu Menschen, dass Gott mit Menschen leben möchte, sie in Beziehung zu sich haben möchte. Davon habe ich noch nicht mal angefangen. Eine Riesenvielfalt. Eine Vielfalt, die mich erinnert an die Vielfalt, in der wir heute kommunizieren. Ich habe gestern mit einer Frau gesprochen, die erzählte mir, dass sie im Nahverkehrszug saß, und zwar an dieser Stelle, wo die Fahrräder auch aufgestellt werden können, wo die Sitze so quer zur Fahrtrichtung sind. Ja? Können Sie sich alle vorstellen. Gut. Und da waren so 8 Sitze oder 10. Und auf diesen Sitzen, die waren alle besetzt, und jeder setzte sich hin, packte sein Smartphone aus und fing an zu tippen oder zu wischen oder zu lesen. Das ist eine Form, wie wir kommunizieren, via Facebook oder Twitter, SMS, E-Mail. Manche benutzen ein Telefon, um da reinzusprechen. Und manche schreiben noch mit Tinte. Und einige, ich hoffe ganz viele, nutzen ihre zwei Beine, um nach nebenan zu gehen und ihren Nachbarn einfach zu besuchen zum Reden. So vielfältig kommunizieren wir und tun das, um Beziehungen warm zu halten, wach zu halten, am Leben zu halten. Und so vielfältig redet Gott auch. Im ersten Teil der Bibel wird es ausführlich beschrieben. Eine Vielfalt, die in Israel als ein besonderes Privileg dieses Volkes galt. Wir sind das Volk, zu dem Gott so vielfältig redet. Der Hebräerbrief dreht das um, und das ist eigentlich erstaunlich, und sagt, die Väter, die Vorfahren, die sind stolz darauf, dass Gott vielfältig und vielfach geredet hat, aber es ist ja auch ein Zeichen dafür, dass die Leute nichts verstanden haben, dass also die Botschaft noch nicht so eindeutig war, dass man sie wirklich zwingend verstanden hat. Und deshalb gibt es einen am Ende der Zeiten, durch den Gott geredet hat, und das ist das letzte Wort. Zu uns redet Gott auch. Und Gott hat geredet endgültig. Ich bleibe noch mal einen Moment bei dem zu uns. Zu uns immer noch. Auch heute redet Gott. Ich sage das deshalb, weil der Hebräerbrief nicht an Leute geschrieben ist, die alle Jesus persönlich getroffen haben und damit dieses letzte Wort Gottes persönlich gehört oder gesehen oder angefasst hätten, sondern es sind Leute, die so wie wir übermittelt bekommen haben, was von Jesus zu sagen ist. Und von denen der Hebräerbrief trotzdem erwartet, es sind Leute, die Gottes Reden hören. Also sind wir in einer guten Lage, auch wir können Gottes Wort reden. Einerseits redet auch heute noch Gott mindestens so vielfältig wie zu den Vorfahren der Israeliten. Ich kenne persönlich einen Menschen, der mir von Träumen erzählt hat, von denen er wusste, dass sie eine wichtige Bedeutung für ihn haben, dass sie von Gott kommen und dass er damit etwas ganz Bestimmtes anzufangen hat. Und er hat es getan. Ich kenne Menschen, die wissen, wann Gott ihnen einen Gedanken eingegeben hat und das nicht nur einfach eine Idee unter der Dusche war, sondern wirklich ein Gedanke, den Gott ihnen gegeben hat und mit dem sie etwas anfangen sollen. und die daraufhin losgehen. Ich habe jetzt gehört, dass Gott manchmal durch Aufkleber redet. Und zwar gab es einen jungen Mann, der liebt die Philippinen. Und er wollte gerne auf die Philippinen reisen und wollte dort gerne Menschen etwas von Jesus erzählen. Und er ist zu einer Missionsgesellschaft gegangen und hat gesagt, ich würde das gerne tun. Und die haben gesagt, no way, wir haben kein Geld und wir werden niemanden mehr auf die Philippinen schicken, vergiss es. Der junge Mann hat dann angefangen, ein Studium der Theologie an unserem theologischen Seminar in Ebersbach zu machen und hat gedacht, okay, dann habe ich mich halt verhört, aber das mit dem Evangelium verkünden, das ist trotzdem eine gute Idee, werde ich halt Pastor in Deutschland, das ist auch nicht so schlecht. Und dort am theologischen Seminar mussten wir immer Putzdienste machen. Ich bin froh, dass das immer noch so ist und ich nicht der Letzte war, der das noch tun musste. Und er musste also die Außenanlagen schrubben und findet vor der Kapelle, jetzt halten Sie sich fest, einen Aufkleber, der auf diesen Fliesen klebt und der für ihn unverständliche Schriftzeichen beinhaltet und etwas, das er nicht richtig deuten kann, aber wo Philippinen steht. Also hat er den Aufkleber abgepiddelt, ist mit dem hingegangen zu einem, von dem er weiß, der kann Philippinisch lesen und der sagt, oh ja, das ist ein interessanter Aufkleber, da steht, komm zu uns auf die Philippinen. Der junge Mann hat sich gesagt, so, jetzt, das sage ich denen in der Missionsgesellschaft, hat die genommen, die ist im gleichen Gebäude wie das theologische Seminar, ist zu den Missionsleuten hingegangen und hat gesagt, Dave Rose, diesen Zettel habe ich gefunden, ich habe ihn nicht gesucht, da steht drauf, komm zu uns auf die Philippinen, ich will das tun, was sagst du dazu? Sagt Dave Rose zu ihm, das ist super, wir suchen gerade jemanden, den wir aussenden werden, mach dein Studium zu Ende und wir machen das. Dieser Mann ist jetzt dabei zu studieren. Dieser junge Mann hat MS bekommen und weiß, das kann ganz gut sein, dann auf die Philippinen zu reisen und dass die Schübe besser werden. Es kann aber auch schief gehen. Und trotzdem ist er beseelt davon, dass er sagt, Gott hat zu mir geredet und ich will das tun. Mir wäre das auch manchmal lieb, ich wüsste das so sicher. Ich würde morgens aufstehen, einen Aufkleber auf meinem Fußboden finden, den nicht meine Kinder dorthin geklebt haben. Und da steht irgendetwas Wichtiges drauf, was ich heute zu tun habe. Mir passiert das selten. Ich bin Pastor geworden, weil ich das immer schon gerne wollte. Und weil Gott sich einfach nicht dagegen gewehrt hat. Und viele Dinge habe ich getan, weil ich es für richtig hielt, manchmal auch, weil ich das Gefühl hatte, geführt zu sein, aber nicht so, dass ich gedacht hätte, Gott hat so geredet, das geht gar nicht anders. Trotzdem rechne ich damit, dass Gott redet. Ich rechne damit, wenn ich predige. Ich würde mich hier nicht hinstellen, wenn ich nicht erwarten würde, dass Gott jetzt redet. Zu Leuten, die hier sitzen und vielleicht ganz unterschiedliche Dinge sagen. Manchmal auch Dinge, die ich gar nicht beabsichtigt habe. Ich habe Leute erlebt, die sind nach der Predigt zu mir gekommen und haben gesagt, du hast nur für mich gepredigt heute. Habe ich gedacht, nein, stimmt nicht, waren noch 150 andere da. Nur für mich und das habe ich verstanden, das werde ich jetzt tun. Und ich habe hektisch angefangen zu blättern und gedacht, das habe ich nicht gesagt. Es ist manchmal gut, dass Gott redet, obwohl ich hier vorne predige. Aber es passiert. Auch mit dem, was ich beabsichtigt habe. Es hat auch Leute gegeben, die haben genau verstanden, was ich wollte und haben das als ein Reden Gottes gehört. Ich rechne auch damit, dass mancher spontane Impuls, den ich habe in meinem Alltag, ein Impuls ist, den Gott mir gibt. Und gerade dann, wenn ich diesen Impulsen nicht nachgegangen bin, habe ich oft hinterher gemerkt, das wäre etwas gewesen, wo Gott dir einen Schubser gegeben hat. Warum hast du es denn nicht gemacht? Und ich erlebe Gottes Reden auch dann, wenn Situationen reifen, wenn Prozesse im Gang sind und man so langsam Schritt für Schritt geht und am Ende merkt, ja genau, das ist genau richtig und es ist genau das, was Gott möchte. Er hat doch geredet und du hast da gemerkt, dass er dir einen Gedanken gegeben hat und da ist ein Mensch gewesen, der dich weitergeschoben hat und dort ist eine Situation gewesen, die sich plötzlich geklärt hat, Gott redet doch mit dir. Gott redet so vielfältig, wie damals zu den Vorfahren durch die Propheten. Aber es gibt auch ein letztes Wort. Letzte Worte sind ja so endgültige Worte. Wir tradieren letzte Worte von großen Männern. Goethe soll gesagt haben, mehr Licht. Und der Name ist mir entfallen, aber ein Kabarettist hat gesagt, es war natürlich, weil er Hesse war und eigentlich sagen wollte, mehr Licht nicht gut. Mir, ich liege nicht gut. Und weil er den letzten Rest nicht mehr sagen konnte, hat man ein bedeutendes Wort draus gemacht, mehr Licht. Letzte Worte sind endgültige Worte. Viele wissen das, dass da, wo sie jemandem zuletzt begegnet sind und er hat ihnen etwas gesagt, das auch ein Wort ist, das ihnen lange nachgeht. Das muss keine Weltbedeutung haben, aber ein Wort zwischen dir und mir, das endgültig ist, weil es nicht mehr zurückgenommen werden kann, nicht mehr gedeutet werden kann, nicht mehr verändert werden kann. Und Gott hat so ein letztes Wort gesagt. Im Hebräerbrief heißt es, jetzt, am Ende der Zeit, hat er zu uns gesprochen. Zuletzt. Und das Bemerkenswerte ist, manche werden sagen, klar, Gott hat ein letztes Wort gegeben, das sind ein paar mehr geworden und dann ist es ein ganzes Buch. Aber das steht da nicht. Das steht nicht, jetzt am Ende der Zeiten hat uns Gott ein Buch hinterlassen, darin können wir alles lesen, was für uns wichtig ist, sondern also es steht auch nicht, dass Gott überhaupt eine Information am Ende gegeben hat, sondern am Ende hat Gott geredet durch den Sohn. Da ist eine Person am Ende. Und so überbietet Gott alles Reden vorher. Er konzentriert die Vielfalt nicht in einem Satz, nicht in einer Information, auch nicht in einem Buch, sondern in einer Person. Jesus Christus. Und dieses Konzentrat von Gottes Reden wird seither entfaltet. Entfaltet im Hebräerbrief, in dem ganzen Neuen Testament, und darüber hinaus bis hinein in die Predigten und in die unbestimmten Impulse und dieses Gefühl, es muss doch mehr geben, hinein in meinen und deinen Alltag. Der Sohn, er ist seitdem Prüfstein für alles Reden Gottes in der Bibel und für Christen darüber hinaus. Wenn wir meinen, wir haben Gottes Stimme gehört, dann müssen wir den Sohn anschauen und dann werden wir merken, ja, das stimmt oder nee, da muss ich mich verhört haben. Der Sohn, er ist auch der Ursprung für unsere Erfahrung, dass Gott redet. Es gibt kein anderes Wort Gottes, es sei denn, es kommt vom Sohn. Ich möchte 4 Aussagen, die Gottes Reden durch den Sohn entfalten, noch anschließen und damit komme ich dann zum Ende. Die erste steht im Hebräerbrief und heißt, Jesus ist als Erbe von allem eingesetzt. Alles gehört ihm zur freien Verfügung. Das bedeutet, wenn Gott redet, dann ist die Frage nicht, was er mir damit Gutes tut, was er mir damit zu bieten hat, was er mir damit gibt, sondern wenn Jesus der ist, dem am Ende alles zur freien Verfügung gehört, dann ist die Frage an mich, wie weit ich mich ihm anvertraue, diesem Jesus. Und wie weit ich ihn über mich verfügen lasse und sage, hier stehe ich. Rechtmäßig gehöre ich Jesus, so sagt es der Hebräerbrief. Und der Glaube bedeutet letzten Endes mein Einverständnis, dass ich sage, ja, ich will auch dir gehören. Es gibt ein Weihnachtslied, ich glaube von Ter Stegen, mit dieser wunderschönen, ich stehe an deiner Krippen hier, mit dieser wunderschönen Strophe, ich komm und schenk und bringe dir, was du mir hast gegeben. Und das ist nicht etwas, sondern das bin ich selbst. Das bringe ich und schenke ich dir. Und das heißt letzten Endes Glauben. Die zweite Aussage, die Gottes Reden durch den Sohn entfaltet. Durch Jesus ist die Welt geschaffen und sie wird durch ihn erhalten. Jesus, also dieses Kind in der Krippe, das wir an Weihnachten wieder anschauen werden, die ersten haben schon Lebkuchen gegessen, ich auch. Dieses Kind in der Krippe ist Gott nicht erst eingefallen, als das Kind dieser Welt in den Brunnen gefallen ist, sondern Jesus war von Anfang an Ziel dieser Welt und auch das Ziel von mir. Ich bin gemacht, damit Gott sich über mich erbarmen kann. Deshalb redet Gott ja ständig mit, auch mit mir, weil er sich über erbarmen möchte. Manchmal klagen wir, warum Gott diese Welt nicht etwas besser gemacht hat, warum sie nicht so richtig funktioniert. Und wir machen uns nicht klar, Jesus ist da und trägt und erhält diese Welt. Und wäre er nicht da und würde er sie nicht durch sein mächtiges Wort tragen und erhalten, dann wären wir längst verloren. Und das ist eine gute Motivation, auf Jesus zu hören. Manchmal erleben wir das im Miteinander, dass wir merken, das knirscht so und könnte Jesus das nicht alles irgendwie besser machen? Und dann kann man sagen, ja, es würde besser werden, wenn du und ich, wenn wir beide besser hören würden, was Jesus uns sagt, auch über das menschliche Miteinander. Und das gilt nicht nur dafür, es gilt darüber hinaus für diese Welt. Das Dritte, Jesus spiegelt Gottes Herrlichkeit wider und ist der Charakter von Gottes innerstem Wesen. Das heißt, wie Gott wirklich ist, kann ich an Jesus sehen. Wie Gott wirklich ist, kann ich allein an Jesus sehen. In seinem Schicksal, in seinem Handeln und in dem, was er sagt. Und das bedeutet, wenn ich wissen will, was Gott redet, muss ich aufhören zu spekulieren. Wenn ich wissen will, wie Gott ist, muss ich aufhören, mir Gedanken zu machen und zu sagen, wenn Gott ist, dann müsste. Ich habe ein so dickes Buch, das heißt Der Gott der Philosophen von Willem Beischedel, der alle Philosophen gelesen hat und auch wirklich weiß, was sie zu sagen haben über Gott. Und am Ende kommt raus, Gott ist das immer in Frage stellen von allem. Mir ist das zu wenig. Und ich habe gemerkt, wenn ich über Gott nachdenke, dann kann ich vielleicht nur zu diesem Ergebnis kommen. Die Bibel kommt zu einem anderen Ergebnis, sie kommt nämlich zum Ergebnis Jesus. Das ist nun erst einmal ein bisschen schwierig zu sagen, Gott ist Jesus und das war's dann. Ich muss mich hinsetzen und muss die Bibel lesen, ich muss studieren, was sie über Jesus sagt. Ich muss die Evangelien lesen und ich tue das mit Begeisterung. Ich bin inzwischen ja schon mehr als 15 Jahre Pastor und jedenfalls ziemlich lange Pastor und immer wieder lese ich mit Begeisterung die Geschichten in den Evangelien, obwohl ich die schon als Kind gehört habe. Meine Kinder kommen manchmal und sagen, oh, wir haben die und die Geschichte gehört, die kenne ich schon. Und manchmal höre ich auch Erwachsene sagen, ja, kenne ich schon. Und es gibt Geschichten, die habe ich noch nie, darüber habe ich noch nie gepredigt, weil ich weiß, alle kennen die schon und sie wissen auch schon, was ich darüber sagen will und dann lasse ich es lieber. Aber eigentlich ist es so, wie vielleicht mit ihrem Lieblingsmusikstück. Wir haben ein Lieblingsmusikstück und wenn das zum 1000. Mal im Radio gespielt wird, machen wir nicht aus und sagen, oh nee, kenne ich schon. Sondern drehen wir voll auf und sagen, ja, da ist es wieder. Diejenigen, die klassische Musik mögen, werden ein Konzert mit dem allerbesten klassischen Stück, das sie jemals in ihrem Leben gehört haben, nicht meiden, weil sie sagen, habe ich schon gehört. Sie werden reingehen und die Karten kaufen. Vielleicht kostet es, was es wolle. Jesus studieren. Es gibt einen anglikanischen Bischof, der hat gesagt, die Bibel ist eigentlich so wie ein klassisches Ölgemälde. Stellen Sie sich den Schinken von Mona Lisa vor. Und die Bibel ist so ein Mona Lisa über Jesus. Und dieser Bischof hat gesagt, die Evangelien sind das Porträt von Jesus. Das Gesicht von der Mona Lisa. Mit diesem etwas schiefen Lächeln, wo man stundenlang hingucken könnte, selbst wenn nichts anderes auf diesem Bild wäre, würden wir dann sehen, das ist die Mona Lisa. Wenn wir die Evangelien lesen, wissen wir, das ist Jesus. So ist Jesus, in Klammern, und so ist auch Gott. Und dann gibt es die Briefe des Neuen Testamentes. Sie sind wie die Kleidung auf diesen alten Ölschinken. Manchmal erkennt man am besten, wer da dargestellt ist, wenn man sich die Kleidung anguckt. Weil man an der Kleidung sehen kann, das ist ein König, das ist ein Feldherr, das ist die Mona Lisa, das ist wer auch immer. Die Kleidung zeigt uns die Bedeutung der Persönlichkeit, die da gemalt wurde. Und dieser ganze erste Teil der Bibel, der viel dickere und größere Teil der Bibel, ist wie der Hintergrund. Als wir über Renaissance gesprochen haben, im Gymnasium, da sagte uns unser Geschichtslehrer, die Mona Lisa wäre nur halb so geheimnisvoll, wenn der Hintergrund neutral wäre. Er ist aber nicht neutral, sondern er ist sehr sehr eigenartig, sehr bedrohlich, wenn man die Mona Lisa rausnehmen würde aus dem Bild, wäre das ein sehr bedrohliches Bild. Und deshalb wirkt diese schöne Frau, die lächelt, vor diesem schrecklichen Hintergrund einigermaßen verstörend. Also, schauen Sie hin. Ich wechsle immer zwischen dem Du und dem Sie. Ich muss das mal kurz sagen. Alle, die immer hier im Gottesdienst sind, wissen, dass ich euch eigentlich immer alle duze. Ich meine euch auch, wenn ich Sie sage. Und alle, die zum ersten Mal hier sind und hören, dass ich einfach duze, dann Entschuldigung bitte, ich meine das nicht persönlich, aber ich mache es halt immer so. Und jetzt bin ich heute, weil ich so viele Gesichter sehe, die ich sonst nicht sehe, einigermaßen verwirrt. Und das sage ich, bevor ich den allerletzten Punkt von der Predigt sage. Das Letzte, wirklich das Allerletzte, was ich sagen möchte, ist, der Tod von Jesus, so sagt der Hebräerbrief, ist nicht ein Unfall gewesen, nicht das absehbare Ende eines schönen Traums, sondern es war der bewusste Weg von Jesus hinzugehen zu den Opfertypen dieser Welt. Opfertypen dieser Welt sind ja Leute, die man eigentlich nicht gerne hat. Opfertyp ist auch ein Schimpfwort unter Jugendlichen, glaube ich. Es sind Leute, mit denen man nichts zu tun haben will, Leute, wo man eigentlich nichts anderes machen kann als draufhauen. Jesus geht genau zu diesen Leuten hin und erträgt das, dass uns manchmal in dieser Welt nichts anderes einfällt als draufhauen. Dass diese Welt nicht anders funktioniert, als dass da Leute sind, die Opfertypen sind, denen man alles zuschieben kann. Und Jesus stellt sich dazu und sagt, gib's mir, ich kann damit umgehen. Das war seine volle Absicht. Das war kein Unfall. Und der Hebräerbrief sagt ein anderes, das so ganz krass dagegen steht. Der Tod von Jesus war kein Unfall, nicht das absehbare Ende eines Traums, sondern er eröffnet eine neue Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, dass er mit Würde und Macht an der rechten Seite Gottes sitzt. Jesus war nämlich nicht am Ende, als er ein Opfertyp wurde, sondern es war der Beginn einer neuen Wirklichkeit. Und das heißt, wenn wir Gottes letztes Wort hören, dann hören wir auch dieses Wort, das am Ende noch nicht am Ende ist. Dass eine neue Wirklichkeit anbricht, eine Wirklichkeit, die von Gott bestimmt wird und die wir in Jesus Christus sehen können, wo ein Opfertyp in die rechte Seite Gottes geholt wird und mit ihm alle die, die sich ihm anvertrauen. So redet Gott. Gott redet. Gott hat geredet und vieles davon ist festgehalten worden zwischen diesen beiden Buchdeckeln. Diejenigen, die hier in der Nähe sitzen, dürfen nächsten Sonntag wiederkommen, dann werde ich einiges zum Thema Bibel sagen. Und diejenigen, die in die Ferne schweifen, müssen sich jemand anders suchen, der was über die Bibel sagt. Gott redet. Er hat geredet und er redet heute und aktuell zu euch und zu mir. Gott redet vielfältig und vielfach. Aber das ist alles vorläufig. Gott hat schon endgültig geredet durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und ihn anzuschauen in der Art, wie ich es entfaltet habe, bedeutet Gottes Reden sehen, hören und verstehen. Amen. Ich möchte beten und bitte dazu aufzustehen, wenn es möglich ist. Und lieber Vater im Himmel, durch Jesus Christus beten wir dich an als denjenigen, der lebendig ist und redet. Und bitten dich, dass du unsere Ohren öffnest an jedem neuen Tag, dass wir dich tatsächlich hören und deinem Wort zu vertrauen wagen. Bitte gib uns dazu die Kraft, den Mut, die Wachsamkeit. Amen. Bitte nimm Platz.
Normalerweise predige ich sehr gern. Manchmal fällt das aber auch einem Pastor sehr schwer. So war das vorige Woche. Und dann schaut man in die Bibel, welchen Text kannst du nehmen? Den Text kannst du nicht nehmen, den Text kannst du nicht nehmen. Und stellt auf einmal fest, die Bibel ist zu dünn. Du findest keinen Text mehr. Und dann gibt es immer noch so einen Trick, den ein Pastor hat. Dann schaut er in das Losungsbuch und schaut, was ist da für ein Text angegeben für diesen Sonntag. So habe ich das auch gemacht. Und dann habe ich ihn gelesen und dann habe ich einen Schreck gekriegt. Aber habe dann gesagt, okay, ich stelle mich diesem Text. Und die Predigt vom letzten Sonntag, die möchte ich auch hier halten. Aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie noch mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, was ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr dagegen in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das Bildwort ist klar und muss nicht unbedingt übersetzt werden, so denke ich. In der Mitte steht eins der bekannten Worte Jesu, dieser Ich-Bin-Worte. Es ist klar, es ist direkt und es ist herausfordernd. Wie heißt es hier in Vers 5? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist absolut. Das ist anmaßend und auch ein Stück weit provozierend. So ein typischer Jesus-Satz, wie es viele im Neuen Testament gibt. Mit einem hohen Anspruch und mit einem großartigen Zuspruch, sprich Verheißung. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Stimmen wir alle zu, oder? Wenn wir Christen sind, leben wir auch so? Nach diesem Wort? Tun wir nicht sehr viel ohne Jesus? Ohne ihn zu bitten, ohne ihn um seinen Rat zu fragen, ohne sein Wort als den absoluten Maßstab für unser Handeln zu brauchen? Wie wäre das, wenn wir wirklich mit ihm lebten? Mit ihm aufstehen und mit ihm schlafen gehen? Mit ihm arbeiten, mit ihm Sport treiben, mit ihm unsere Ehe führen und mit ihm Familie leben? Wie wäre das, mit ihm durch die dunklen Täler zu gehen? Durch die Herausforderung. Wie wäre das, mit ihm zu weinen und mit ihm Schmerz auszuhalten und Leid durchzustehen? Eben mit ihm und nicht ohne ihn. Denn er ist doch der hohe Priester, der mit uns Mitleiden haben kann, so heißt es einmal im Hebräer 4, 12. Und der auch gerade dann ist, zu der Zeit, wo uns Hilfe, Not